das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend und willkommen bei den Tagesthemen. Eigentlich ist es schön, aber zugleich ist es ein Albtraum. Schön ist, wenn sich eine Familie vergrößert. Ein Albtraum kann es werden, wenn sie deshalb eine größere Wohnung braucht. Zumindest, wenn sie zum Beispiel in München, Berlin oder Köln in ihrem schönen Stadtviertel wohnen bleiben wollen, dann werden sie feststellen, dass die Mieten rundum so in die Höhe geschossen sind, dass das Familienbudget gesprengt wird. Und damit genau das nicht mehr geschieht, hat der Bundestag heute in Berlin die sogenannte Mietpreisbremse beschlossen. Das heißt, der Anstieg der Mieten soll so gedeckelt werden, dass der Normalbürger auch noch mithalten kann. Und den Makler soll künftig der bezahlen, der ihn beauftragt und nicht zwangsläufig derjenige, der eine Wohnung sucht und dafür dann auch noch beim Besichtigungstermin lange Schlange stehen muss. Hört sich alles ziemlich gut an. Die Frage ist natürlich nur, funktioniert's denn auch? Gudrun Engel und Philipp Glitz.
Minütlich klingelt es an der Tür. Massenbesichtigung am Nachmittag in Köln-Ehrenfeld. Die 83 Quadratmeter hier kosten pro Monat knapp 1.000 Euro kalt. Trotzdem kommen viele Interessenten. In den Ballungszentren der Republik sind solche Termine üblich. Mieterhöhungen von bis zu 20% auch. Und zu der hohen Miete kommen im Moment auch noch die Maklergebühren. 2 Monatsmieten Provision plus Mehrwertsteuer. Wohnen wird so schnell zum Luxus.
Die meisten Wohnungen, die wir jetzt als interessant empfunden haben, die waren dann doch mit Makler. Und dann, was soll man dann machen?
Man ist halt verpflichtet, einfach die Maklergebühren zu übernehmen, obwohl die Beauftragung halt von Seiten des Vermieters erfolgte.
Monatelanges Suchen nach bezahlbarem Wohnraum, oft eine zermürbende Geduldsprobe. Justizminister Heiko Maas will die Kostensteigerung auf dem Wohnungsmarkt per Gesetz eindämmen. Fast 500.000 Mieter sollen künftig jedes Jahr von der Mietpreisbremse profitieren.
Wohnungen sind keine Ware, sondern sie sind das Zuhause von Menschen. Und deshalb sollten Wohnungen nicht wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Und auch dazu trägt dieses Gesetz bei.
Die Mietpreisbremse soll ab 1. Juni gelten. In beliebten Ballungsräumen wie Berlin, Hamburg oder Köln. Die Bundesländer entscheiden selbst, wo. Bei einem Mieterwechsel darf die neue Miete maximal 10% über dem ortsüblichen Niveau liegen. Dieses legt der Mietspiegel fest. Plus, beim Makler gilt wie in der Kneipe das Bestellerprinzip. Wer ordert, zahlt.
Wir sind generell zufrieden. Es ist nicht alles so gekommen, wie wir es gerne gehabt hätten. Es gibt einige Ausnahmen, die uns nicht so gut gefallen. Aber es ist ein Schritt ganz deutlich in die richtige Richtung.
Allerdings, die Mietpreisbremse gilt nicht für Neubauten und kernsanierte Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt wurden. Und hohe Mieten werden auch nicht nachträglich gesenkt. Bei den umkämpften 83 Quadratmetern in Köln wird der Makler dieses Mal noch von den künftigen Mietern bezahlt. Ab Sommer muss der Vermieter für seine Dienste in die Tasche greifen.
Das begrüßen wir ausdrücklich. Damit sind klare Verhältnisse geschaffen. Der Vermieter zahlt zukünftig in 99% der Fälle den Makler. Die Mietpreisbremse im Bereich der Mieten, also im Sinne des Wortes, ist, glaube ich, eher ein stumpfes Schwert, als dass man da wirklich von einem wirkungsvollen Mittel sprechen kann, weil damit keine einzige neue Wohnung geschaffen wird.
In begehrten Lagen werden die Mieten also nicht mehr so rasant steigen wie bisher. Trotzdem bleibt das bereits vorhandene hohe Preisniveau in Städten wie München, Hamburg oder Köln bestehen und die beliebten Stadtzentren damit weiterhin den finanzstarken Mietern vorbehalten. Denn das eigentliche Problem kann die Mietpreisbremse nicht lösen. Es fehlt einfach Wohnraum.
Den knappen Wohnungsmarkt und die Mietpreisbremse kommentiert jetzt Norbert Klein vom Saarländischen Rundfunk.
Wer bremst, hat Angst, lautet ein alter Macho-Spruch. Die Mietpreisbremse beweist das Gegenteil. Die Bundesregierung schaut nicht länger zu, wie der Wohnungsmarkt immer stärker zum Ersatz-Aktienmarkt für Kapitalanleger wird und das Wohnen in deutschen Großstädten nur noch für Großverdiener bezahlbar ist. Das Gesetz ist ein klarer Eingriff in die Preisbildung. Beide Koalitionspartner stehen dazu. Für die SPD kann Justizminister Maas wieder ein Erledigt-Häkchen an ein zentrales Wahlversprechen machen. Für die Union ist spätestens seit der Hamburg-Wahl klar, dass sie in den Großstädten endlich wieder punkten muss. Ohne den Einsatz für bezahlbare Wohnungen wird das kaum gelingen. Natürlich wird mit dem neuen Gesetz die Lage auf dem Immobilienmarkt nicht auf einen Schlag entspannt. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auf mittlere Sicht werden die Mieter entlastet. Das beginnt schon bei den Maklergebühren und die Mietpreisbremse sorgt dafür, dass sich die Schere zwischen bezahlbaren und super teuren Wohnungen in den Ballungszentren nicht weiter öffnet. Das allein reicht natürlich nicht aus, das urbane Wohnen attraktiver und erschwinglicher zu machen. Es reicht nicht aus, Luxusghettos in den Innenstädten zu verhindern und preiswerten Wohnraum nur noch am Stadtrand anzubieten. Die Bundesländer und die Städte sind jetzt am Zug. Nach der Mietpreisbremse müssen sie in Sachen Stadtentwicklung jetzt Gas geben.
Norbert Klein kommentierte: Auf Zypern wurde heute die Wende verkündet. Ab Montag nämlich beginnt die Europäische Zentralbank damit, in richtig großem Stil Staatsanleihen aufzukaufen. Für bis zu 1,1 Billionen Euro, das sind immerhin über 1.000 Milliarden Euro. Das Ziel ist klar, endlich in Europa die flaue Wirtschaft zu stärken und damit die Arbeitslosigkeit zu senken. Das Signal aus Zypern soll mittelfristig natürlich auch dem Land selbst helfen, denn die Insel stand vor 2 Jahren kurz vor dem Staatsbankrott und bekommt Kredite aus dem sogenannten Euro-Rettungsschirm. Gerettet ist das Land allerdings noch lange nicht. Noch vor der EZB-Sitzung heute protestierten in Nikosia Hunderte gegen die Sparpolitik aus Brüssel. Michael Schramm über europäische Banker und einheimische Unternehmer.
Der heutige Tag für Stelios Nicholson ist er bewegend. Nur zu gut kann er sich an den drohenden Staatsbankrott der Republik Zypern vor fast genau 2 Jahren erinnern. Damals war es nicht zuletzt die Europäische Zentralbank, die die 10 Milliarden Hilfe für sein Land an harte Auflagen knüpfte. Nun tagen die Verantwortlichen der EZB nur wenige Kilometer von hier. Wir fühlen, dass die EU und ganz besonders die EZB, statt unsere Probleme zu lösen und Solidarität zu zeigen, den Konflikt sucht und uns das Wirtschaften erschwert. Stelios Nicholson hat die letzten 2 Jahre, die Krisenjahre Zyperns, als In- und Exportunternehmer unmittelbar erlebt. Um insgesamt 10% ist die Wirtschaft des Landes in dieser Zeit geschrumpft. Besonders hart traf die Auflage, den Bankensektor drastisch zu verkleinern, denn der war der wichtigste Wirtschaftszweig des Inselstaats. Auch Stelios Nicholson verlor viel Geld, weil Sparguthaben jenseits von 100.000 Euro teilweise enteignet wurden. Und die allgemein deutlich erhöhten Steuern treffen natürlich auch ihn. Nicht nur Unternehmer leiden. Zur Begrüßung von Europas obersten Bankern hatten Gewerkschaften gestern zu Demonstrationen aufgerufen, so auch Christos Tombazos. Die Arbeitslosigkeit ist hoch auf Zypern, rund 16%. Die Schuld sucht er, wie viele hier bei Europa und seinen Institutionen. Die EZB ist eine der Institutionen der EU, die entscheidende Verantwortung trägt für unsere Situation. Es ist höchste Zeit, dass wir alle sagen, es reicht. Gleichwohl, für 2015 wird ein Wirtschaftswachstum für den Inselstaat erwartet, wenn auch nur ein kleines. Vor diesem Hintergrund gab es auch Hoffnungen an die Gäste von der EZB. Dass deren im Januar angekündigte Geldlawine in Form von Anleihekäufen vor Zypern nicht Halt macht. Immerhin geht es um 60 Milliarden Euro monatlich und über mehr als 1.000 Milliarden insgesamt. Doch der Inselstaat wird zunächst außen vor bleiben, ebenso wie der wichtigste Wirtschaftspartner Zyperns, Griechenland. Derzeit kann die EZB keine griechischen Anleihen kaufen. Sie kann es aus gleich mehreren Gründen nicht. Der erste ist, die Ankäufe sollen nicht bei Ländern vorgenommen werden, die in einem Programm befindlich sind oder die unter Beobachtung stehen. Der Unternehmer Stelios Nicholson hört das nicht so gerne. Sind doch die Griechen wichtige Handelspartner, auch für ihn. Und in gewisser Weise so etwas wie Brüder.
Am Montag also will die Europäische Zentralbank ihr Milliardenprogramm zum Ankauf von Staatsanleihen starten, um die Wirtschaft in der Eurozone, und das heißt natürlich vor allem in den Krisenstaaten, anzukurbeln. Gleichzeitig aber gab es eine klare Ansage von Mario Draghi an diese Krisenstaaten für mehr Reformen. Anja Kohl in der Frankfurter Börse, wie sind denn die Prognosen, dass das alles zusammengenommen tatsächlich funktioniert?
Naja, also EZB-Chef Draghi machte heute auf Optimismus. Alles wird gut, so seine Botschaft. Die EZB untermauerte dies auch mit Prognosen zu Wachstum und Inflation. Auch diese sehr optimistisch. Das Wachstum ziehe bis 2017 an. Die Preise würden es auch, sodass man dann wieder sagen kann, stabile Preise. Billigeres Öl, niedriger Euro würden hierbei helfen. Und jetzt kommen eben noch die Anleihekäufe der EZB in Milliardenhöhe als dicke Sahnehaube obendrauf. Und dann gehe das alles auf, so Draghi. Falls doch nicht, aber habe die EZB noch mehr in petto, dann werde sie unbegrenzt weitermachen, so lange, bis die Maßnahmen endlich wirken. Am Montag fällt also nur der Startschuss. Einen Warnschuss aber feuerte Draghi heute auch ab. Die EZB könne zwar alles tun, doch ohne Reformen in den Euroländern würde es sehr lange dauern, bis die Politik wirke. Es wirkt ganz bestimmt, aber nur wenn. Das war heute ein gewisser Widerspruch, den Draghi nicht ausräumen konnte.
Und trotzdem, Anja Kohl, das hört sich ja so an wie Geld ohne Ende. Wie haben denn die Märkte heute darauf reagiert?
Unbegrenzte Anleihekäufe, in der Tat, das klingt für Anleger wie ein Versprechen auf unbegrenzt viel Geld. Geld, das in Aktien strömen könnte, weil die ja als eine der wenigen Anlagen noch Rendite bringen. Den DAX hiefte dies heute quasi in Vorfreude auf ein neues Rekordhoch um 1% auf 11.504 Punkte. Der Euro dagegen, der fiel auf ein 11-Jahrestief auf rund 1,10 Dollar. Die EZB will den Euro ja schwächen. Das soll Exportfirmen helfen, die Exportwirtschaft dadurch wettbewerbsfähiger werden. Und das ist der Punkt, wo sich sagen lässt, also hier geht die Rechnung bereits definitiv auf.
Vielen Dank, Anja Kohl, nach Frankfurt. Und wir machen jetzt einfach mal einen Strich drunter. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass die Kurse durch die Decke gehen, aber die Zinsen wegen der EZB-Maßnahmen extrem niedrig bleiben. Und Ellen Enni hat für uns nun die neuesten Zahlen aus dem ARD-Deutschland-Trend. Wie kommen denn diese niedrigen Zinsen in der deutschen Bevölkerung an? Und natürlich ganz besonders beim deutschen Sparer.
Ja, niedrige Zinsen, das ist ja eine Medaille mit zwei Seiten. Einerseits bekommt man für sein Erspartes keine richtige Rendite mehr, auf dem Sparbuch zum Beispiel. Andererseits kann man sich natürlich Anschaffungen über Kredite leisten, die vorher nicht möglich gewesen wären, wegen der niedrigen Zinsen, zum Beispiel beim Immobilienkauf. Wir haben gefragt, haben Sie in diesen niedrigen Zinszeiten Sorge um Ihre Ersparnisse und Altersvorsorge? Das bejahen 50% der Deutschen, das verneinen aber 44% der Deutschen. Diese Frage haben wir so schon mal vor gut einem Jahr gestellt, im Dezember 2013, da waren die Werte fast identisch. Damals wurde der Leitzins von der EZB gerade von 0,5 auf 0,25% gesenkt. Also er war noch deutlich höher als jetzt bei 0,05. Da sind wir ja auf dem Rekordtief. Aber diese nochmalige Zinsverschlechterung hat nicht die Sorge bei den Deutschen wachsen lassen. Vielleicht sind sie in der Frage einfach schon defätistisch.
Im Bundestag ist ja gerade, das hängt mit dem Thema ja auch zusammen, die Verlängerung des Hilfspaketes für Griechenland um 4 Monate beschlossen worden. Die Idee ist natürlich, dass Griechenland mehr Zeit bekommt, um Reformen umzusetzen. Im Bundestag war die Mehrheit dafür richtig groß. Und in der Bevölkerung ist es da auch so?
Ja, 541 Abgeordnete von Koalition und Opposition im Bundestag. Das waren so viele Ja-Stimmen wie noch nie für Griechenland-Hilfen. Eine sehr, sehr deutliche Mehrheit. Also das kann man bei den Deutschen nicht sagen. Die sind in der Frage gespalten. Wir wollten wissen, finden Sie die Verlängerung des Hilfspakets für Griechenland richtig? Ja sagen dazu 49%, nein sagen 47%. Also eindeutig 50-50. Wenn man auf die Zustimmung nach Parteizugehörigkeit guckt, dann sind es bei den Grünen die meisten. Anhänger, also von den grünen Anhängern sagen 77%, sie finden die Verlängerung der Griechenlandhilfen richtig. Bei den Linken sind es immerhin noch 71%. Das ist deshalb interessant, weil die Linke ja überhaupt zum ersten Mal für Griechenlandhilfen gestimmt hat. Dieses Mal, weil sie die linke Syriza-Partei in Griechenland unterstützen wollte. Bei der SPD, bei den SPD-Anhängern sind es immerhin noch 57%, bei der Union 48%. Und ganz andere Werte allerdings bei den Anhängern der Alternative für Deutschland. Da sagen nur 24%, dass es richtig war, die Griechenlandhilfen so im Bundestag zu verlängern. Als Gegenleistung für diese Verlängerung hatte Griechenland ja eine Reformliste vorgelegt, die unter anderem vorsieht, dass man härter gegen Steuerhinterziehung und Korruption ankämpfen will. Ob das der griechischen Regierung allerdings gelingen wird, da sind die Deutschen sehr skeptisch. Wir haben gefragt, trauen Sie der griechischen Regierung zu, die Reformen auch wirklich umzusetzen? Das bejahen nur 25% der Deutschen und das verneint aber eine ganz deutliche Mehrheit von 71% der Befragten. Ob die Deutschen damit mit dieser mehrheitlichen Skepsis und der mehrheitlichen Einschätzung, dass es Griechenland nicht gelingen wird, diese Reform auch tatsächlich umzusetzen, richtig liegt, das werden die kommenden Monate und Jahre zeigen.
Ja, Enni, vielen Dank erstmal für diese Zahlen. Wir sprechen gleich nochmal. Auf dem Land fehlen Ärzte. Viele wollen aus Altersgründen ihre Praxis aufgeben, aber finden keine Nachfolger. Abhilfe soll nun ein Gesetz schaffen, das heute im Bundestag debattiert wurde. Dazu mehr jetzt in den Nachrichten mit Jan Hofer.
In erster Lesung hat sich der Bundestag mit einem Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Gröhe zur medizinischen Versorgung beschäftigt. Vorgesehen sind unter anderem mehr finanzielle Anreize für Ärzte, sich in strukturschwachen Regionen niederzulassen. Auf der anderen Seite sollen Arztpraxen in überversorgten Gebieten nur noch dann besetzt werden, wenn dies sinnvoll ist. Außerdem soll die Kassenärztliche Vereinigung Servicestellen einrichten, um Patienten schneller einen Facharzttermin zu vermitteln. Die 115.000 Beschäftigten, die unter den Haustarifvertrag von Volkswagen fallen, erhalten von Juni an 3,4% mehr Geld. Außerdem gibt es einen Bonus zur Betriebsrente, so das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Das Plus soll auch für VW-Leiharbeiter gelten. Die Einkommenssteigerung entspricht dem jüngst vereinbarten Flächentarifvertrag in der Metallindustrie. Erneute Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder. Bundesweit legten tausende Beschäftigte ihre Arbeit nieder, unter ihnen auch angestellte Lehrer. Die Gewerkschaften fordern 5,5% mehr Geld und eine bessere Altersversorgung. Der Bundestag hat heute über das Gesetz zur Tarifeinheit beraten. Mit ihm will die Regierung die Macht kleiner Gewerkschaften wie die der Lokführer eindämmen. In Betrieben mit mehreren Tarifverträgen für gleiche Berufsgruppen soll nur noch der Vertrag der größeren Gewerkschaft gelten. Vertreter der Opposition kritisierten das als Eingriff in das Streikrecht.
Ob Piloten oder Lokomotivführer, die Streiks kleiner Berufsgruppen und ihrer kleinen Spartengewerkschaften sind häufiger geworden, seitdem das Bundesarbeitsgericht 2010 das frühere Prinzip ein Betrieb, ein Tarifvertrag aufgehoben hat. Die Regierung will dieses Prinzip jetzt wieder durchsetzen. Das Streikrecht und die Rechte kleiner Gewerkschaften würden dabei nicht eingeschränkt, sagt die Arbeitsministerin.
So wie es vor 2010 kleine Gewerkschaften gegeben hat und zwischen 2010 und 2015, genauso wird es sie auch in Zukunft geben und das ist auch gut so.
Aber wenn sich zwei Gewerkschaften in einem Betrieb wie jetzt bei der Bahn nicht einigen können, dann soll in Zukunft der von der größeren Gewerkschaft ausgehandelte Tarifvertrag gelten. Das kritisiert die Opposition.
Natürlich ist das ein Eingriff in das Streikrecht, weil die andere Gewerkschaft den Streik gar nicht mehr führen kann, weil er sinnlos ist, weil der Tarifvertrag nicht mehr gilt. Eine größere Einschränkung eines Streikrechts kann es eigentlich nicht geben. Da können Sie nur noch Gewerkschaften verbieten, Frau Nahles.
Mehrere kleine Gewerkschaften haben bereits angekündigt, das Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen.
Und über das Gesetz der Tarifeinheit ist ja bereits monatelang vor dem Hintergrund der Lokführer- und Pilotenstreiks diskutiert worden, klar. Und deshalb nochmal zu Ellen Enni und zum ARD Deutschland-Trend. Ellen, was halten denn die Bürger von so einem Gesetz?
Ja, die Pläne zur Tarifeinheit, die stoßen auf ein geteiltes Echo. Wir haben gefragt, wer soll verhandeln und streiken dürfen. Da sagen 45% der Befragten, das soll jeweils nur die größte Gewerkschaft in einem Betrieb tun dürfen. Wiederum 48% der Befragten sagen, das sollen weiterhin auch kleine Gewerkschaften tun dürfen. Wir haben diese Frage hier im Deutschland-Trend ja in den vergangenen Monaten häufiger gestellt. Die Werte haben sich aber kaum verändert. Also eine größere Zustimmung zu diesem Tarifeinheitsgesetz, die wird also möglicherweise nur dadurch erreicht, dass es dann vielleicht doch noch zu Detailkorrekturen am Gesetzentwurf kommen könnte.
Und bei dieser Tarifeinheit, da gab es ja im Bundestag Reibungen und scharfe Kritik an der Regierung, ganz besonders natürlich von der Opposition. Wie steht denn die Regierung insgesamt im Augenblick da?
Also insgesamt messen wir immer noch mehrheitlich eine sehr, sehr große Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Sonntagsfrage wieder. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 41%, ist unverändert im Vergleich zum Vormonat. Die SPD liegt unverändert bei 25%, die Linke kommt auf 9%, auch wie im Februar. Die Grünen bleiben bei 10%. Nur die FDP kann sich um einen Punkt auf 4% verbessern und auch die Alternative für Deutschland bleibt bei 6%. So wenig Bewegung in der Sonntagsfrage war selten. Man könnte fast schon sagen, eine Art Stillstand.
Lass uns zum Schluss noch eine Frage aufgreifen, die natürlich viele bewegt. Und zwar vor allem dann, wenn Sie Kinder haben. Die Masern, das ist das Stichwort. Die grassieren gerade. In Berlin ist ein Kind sogar daran gestorben. Und seitdem wird ziemlich heftig über Impfpflicht diskutiert. Wie stehen denn die Deutschen dazu?
Das ist ganz interessant. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD hatte ja gesagt, dass eine solche Impfpflicht rechtlich möglich sei, aber dass wirklich das letzte Mittel eben auch sein sollte. Und deshalb plant die Bundesregierung ja im Moment kein Gesetz dazu. Eine Mehrheit der Deutschen würde das allerdings befürworten. Wir haben gefragt, sind Sie für eine Impfpflicht? Das haben 72% der Deutschen bejaht. Und nur 26% haben gesagt, nein, ich bin gegen eine solche Impfpflicht. Interessant ist auch, wenn man da noch mal nach Ost und West unterteilt. Die Zustimmung zur Impfpflicht ist in Ostdeutschland mit 87% noch mal deutlich höher, liegt im Westen mit 68% etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Das ist sicherlich auch damit zu erklären, dass es in der DDR ja bis zur Wiedervereinigung eine Impfpflicht gegen Kinder- und Jugendkrankheiten gegeben hat. Alle Zahlen und Informationen zum Deutschlandtrend finden Sie wie immer auch im Internet unter www.tagesschau.de.
Und für eben diese Zahlen vielen Dank, Ellen Nienach nach Köln. In Peking tagt seit heute der Nationale Volkskongress. Laut Verfassung ist es das höchste Staatsorgan, wenn da nicht ebenfalls in der Verfassung die führende Rolle der Kommunistischen Partei verankert werde. Aber trotzdem fallen zwischen den Lobpreisungen auf die Partei im Parlament durchaus auch kritische Worte. Es ist von Schwierigkeiten in der Wirtschaft die Rede und von Umweltverschmutzung, die die Lebensqualität der Menschen belastet. Geradezu offene und kämpferische Töne hört man, wenn es um die Korruption in den eigenen Reihen geht. Aus Peking berichtet Ariane Reimers.
Ein Volkskongress ohne Volk. Jedes Jahr im März treffen sich knapp 3000 von der Partei ausgesuchte Delegierte, um in scheindemokratischen Abstimmungen die Entscheidungen der Partei abzunicken. Am ersten Tag trägt Ministerpräsident Li Keqiang den Rechenschaftsbericht vor. Die Prognose für das Wirtschaftswachstum beträgt nur noch 7%. Neue Normalität heißt das in der Sprache der Partei. Eine Herausforderung. Wir müssen die Wachstumsrate konstant halten, damit unsere Wirtschaftsentwicklung stabil bleibt, damit Arbeitsplätze entstehen und die Löhne weiter steigen können. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat neben dem Wirtschaftswachstum auch andere große Sorgen, die Korruption in der Partei. Er hat ihr den Kampf angesagt. Das verschafft ihm viel Sympathien im Volk. Ein Comic aus dem Internet, ob Auftragswerk oder unabhängig produziert, ist unklar. Der große Xi räumt auf, geht gegen mächtige, korrupte Politiker vor, die sogenannten Tiger. Bisher konnten die schlafen. Xi weckt sie auf und bekämpft sie. Und so sieht das in der Wirklichkeit aus. Ein Beispiel aus dem Sommer 2014. Das Gericht verurteilt Minenbosse, die Geschäfte mit einem korrupten Topkader gemacht haben sollen. Vor einem Monat wurden 5 von ihnen hingerichtet. Der Kampf gegen die Korruption stellt die Glaubwürdigkeit der Partei wieder her. Er thematisiert die Schere zwischen Arm und Reich, er bringt die politische Reform voran und er sorgt für Vertrauen. Beinahe täglich werden neue Korruptionsfälle bekannt. Politkader, Staatsunternehmen, das Militär. Alle sind dran. Die Staatsmedien führen sie vor, fortan sind sie als korrupte Kader gebrandmarkt. Sie werden aus der Partei geworfen und verurteilt. Die Botschaft des Comics? Der Kampf gegen Korruption schützt den einfachen Bürger. Für Ehrlichkeit, gegen Luxus und Ausschweifung. Andere sehen in Xis Kampagne vor allem ein Gerangel um die Vormachtstellung in der Partei. Natürlich ist es ein Machtkampf, aber einer zwischen Gut und Böse. Die Antikorruptionskräfte repräsentieren die Gerechtigkeit. Die Korrupten, das Böse. Erst wenn wir die beseitigt haben, dann kann die Partei wirklichen Erfolg haben. Unabhängige Recherchen zur Korruption sind nicht erwünscht. Freie Journalisten, Blogger, einfache Bürger dürfen die Machenschaften korrupter Kader nicht aufdecken. Was gut, was böse ist, definiert nur die Partei.
Der Waffenhersteller Sig Sauer war im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten wegen des Vorwurfs, Pistolen illegal über die USA nach Kolumbien geliefert zu haben. Und seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft und nun gibt es Neues zu berichten. Neues von Jan Hofer.
Ein wichtiges Beweismittel aus den Ermittlungen ist verschwunden. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben Unbekannte einen Laptop aus den Räumen der Staatsanwaltschaft Kiel gestohlen. Diese bestätigte den Vorfall. Es handelt sich um den beschlagnahmten Laptop des früheren Geschäftsführers von SIG Sauer. Wie der Computer in dem videoüberwachten und gesicherten Gebäude verschwinden konnte, ist unklar.
Hier war der Laptop gelagert in der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Kiel. Möglicherweise auf ihm gespeichert Informationen zu den Auslandsgeschäften von SIG Sauer. Ob eine Sicherungskopie existiert, ist unklar. Ermittler hatten den Laptop im vergangenen Jahr sichergestellt, als sie Geschäftsräume der Waffenfirma durchsuchten. Die Anwälte von SIG Sauer versuchten daraufhin, die Verwendung des beschlagnahmten Beweismaterials juristisch zu verhindern. In dem Ermittlungsverfahren geht es um Pistolen vom Typ SP-2022, hergestellt bei SIG Sauer in Eckernförde, mutmaßlich illegal exportiert ins Bürgerkriegsland Kolumbien. Passiert ist der Diebstahl schon im August, an die Öffentlichkeit gekommen erst jetzt.
Es ist allerdings nicht nur dieser Laptop entwendet worden, sondern beispielsweise auch Bargeld.
Nach dem Diebstahl seien die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden, so die Staatsanwaltschaft. Das zuständige Justizministerium in Kiel wollte sich mit Verweis auf das laufende Verfahren heute nicht zu dem Vorfall äußern.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat erstmals einen Bildungsbericht zur Chancengleichheit von Jungen und Mädchen veröffentlicht. Basis sind die Ergebnisse der PISA-Tests. Deutschland schneidet im Bereich Mathematik besonders schwach ab. Zwar sind die Leistungen bei beiden Geschlechtern ähnlich, allerdings bewerten sich die Jungen deutlich besser. Ein Unterschied in der Einstellung zeigt sich auch bei den Eltern. 40% können sich eine Ingenieurskarriere für ihren Sohn vorstellen, nur 15% für die Tochter. Der Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio bringt mehr Geld in die Kassen als zunächst gedacht. Bis zum Jahr 2016 wird ein Plus von etwa 1,5 Milliarden Euro erwartet. Die Chefin der Länderrundfunkkommission Dreyer sagte, der Beitrag solle in den kommenden 5 Jahren stabil gehalten werden. Bereits beschlossen ist, die monatliche Abgabe vom 1. April an um 48 Cent auf 17,50 Euro pro Haushalt zu senken. Soweit die Nachrichten von mir und damit zurück zu Thomas Roth.
Am 23. Mai, das wissen wir, findet in Wien das Finale im Eurovision Song Contest statt. Und seit heute Abend wissen wir auch, wer dort für Deutschland starten wird. Bei einem Ausscheid in der ARD siegte eigentlich der Rock- und Blues-Sänger Andreas Kümmert. Aber, und das ist die Überraschung, der Gewinner sagte noch auf der Bühne, er wolle die Wahl gar nicht annehmen.
Es ist momentan so, ich bin nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen und muss deshalb, ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie.
Tja, das war doch wirklich eine echte Überraschung für alle. Und nun singt also die eigentlich Zweitplatzierte, die Hamburgerin Ann-Sophie, für Deutschland beim Song Contest in Wien. Kurios, das Ganze. Bleibt uns zum Schluss noch der Blick auf das Wetter und vielleicht sogar schon ein kurzer Blick auf das Wochenende, Carsten Schwanke. Was haben wir da zu erwarten?
Ja, es dürfte sich, glaube ich, schon rumgesprochen haben, Thomas Roth, dass wir ein erstes frühlingshaftes Wochenende zu erwarten haben. Das Wetter bis dahin ist aber eher noch ruhig und ein bisschen verhalten. Deshalb werfen wir heute zunächst einen Blick Richtung Mittelmeer, denn dort tobte sich heute ein Unwetter tief aus mit enormen Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke und es gab auch große Regenmengen. Die Zahlen des heutigen Tages, 172 Kilometer pro Stunde, wurden im korsischen La Ciapa gemessen und im kroatischen Dubrovnik fielen mehr als 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter am heutigen Tag und viele Bilder erreichen und von uns von dort, dann sieht man Überschwemmungen. Dieses Unwettertief zieht weiter und wird morgen vor allem Griechenland und Bulgarien erreichen mit den stärksten Regenfällen. Bei uns kommen hingegen neue Wolken von der Nordsee zu uns herein. Die bringen kaum Regen, aber diese Wolken zögern eben den Frühlingseintritt noch ein bisschen hinaus. Heute Nacht werden sie uns schon erreichen, die ersten dieser Wolken im Norden Deutschlands. Ab und zu fällt etwas Regen oder Nieselregen daraus hervor. Richtung Südwesten ist die Nacht oftmals nur leicht bewölkt. Die Temperaturen liegen nachts zwischen minus 5 Grad im Aufklaren und 4 Grad auf Helgoland. Morgen Vormittag geht es mit dieser Zweiteilung eigentlich weiter. Das heißt, im Südwesten gibt es Wolkenlücken mit etwas Sonnenschein. Im gesamten Norden und Osten ist es hingegen stark bewölkt. Auch am Nachmittag nur wenig Änderung, denn immer wieder kommen neue Wolken von der Nordsee hinzu und bringen, wie gesagt, neben einigen trockenen Pausen auch einzelne Regentropfen oder etwas Nieseln mit. Die Temperaturen bleiben trotz dieser Wolken relativ weit oben. Sie erreichen 7 bis 10 Grad mit Sonnenschein im Südwesten bis zu 12 Grad. Etwas kühler ist es eigentlich nur südlich der Donau in Bayern mit maximal 4 bis 5 Grad. Der Wind weht morgen schon zwar schwach, aber er weht schon aus südwestlicher Richtung und der bringt uns dann zum Wochenende auch allmählich die wärmere Luft. Und das sehen wir schon am Samstag. Mit viel Sonnenschein werden wir im Westen bis zu 16 Grad messen und dann kommt der Sonntag sehr sonnig überall in Deutschland bei Temperaturen von 16 bis 20 Grad. Das ist dann der erste Frühlingssonntag.
Ja, dann freuen wir uns heute auf. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Das Nachtmagazin mit Sven Lorik meldet sich um 0:15 Uhr. Und wir sind natürlich wieder morgen für Sie da. Tschüss, bis dahin.